Twann, 10. Oktober 1936. Geehrter Walter Affolter, mit Ihrem überaus interessanten Brief haben Sie mich sehr erfreut. Ihr Besuch im Frau Brunnenhaus in Twann war mir eine große Ehre. Es ist mir ein Anliegen, auf einige Überlegungen in Ihrem Schreiben einzugehen. Dies nicht zuletzt, weil ich mich nach dem definitiven Umzug ins Haus meiner Väter noch intensiver mit der Kultur der Pfahlbauer auseinandersetzen will. Ich empfand die Steinzeitmenschen schon als Kind als meine Vorfahren. Mein Vater lief jeweils zur Höchstform auf, wenn er Gästen seine Altertümer zeigen durfte. Als Kaufmann waren sie für ihn indes auch Handelsware. Er wäre sogar nicht abgeneigt gewesen, seine gesamte Kollektion zu einem guten Preis zu verkaufen. Einem gewissen Herr Sarrazin aus Basel wies er allerdings die Tür, da dieser nur die Rosinen wollte. Mir hingegen ist es, ganz im Sinne von Oberst Schwab, ein Anliegen, dass diese Funde aus neolithischer Zeit in der Region bleiben. Nicht nur, weil sie hier gefunden wurden, sondern weil sie einst von Menschen hier gefertigt und genutzt wurden. Mir scheint, nur diese Einheit des Ortes macht es möglich, sie zu lesen. Ich habe aus Ihren Erzählungen herausgespürt, dass wir es beide als Glücksgefühl empfinden, wenn wir auf der Jagd plötzlich ein Zeugnis von Menschen, die vor so langer Zeit gelebt haben, in Händen halten. Es lässt Tausende von Jahren in sich zusammenfallen und wird zur Gleichzeitigkeit von einst und jetzt. Das fasziniert mich. Umso mehr, als ich erkenne, dass solche Art Verbundenheit auch der Theologie zugrunde liegt. Wenn man in einer biblischen Geschichte die historischen Fakten und ihre Wandlungen in der Zeit als Gleichnis zu erkennen vermag, dann ist das ein Erlebnis von spiritueller Kraft. Wenn Sie erzählen, wie die Kultur der Habalucker nach dem Mutterrecht lebte, so ist das für Sie gewiss nichts anderes. Ich muss Ihnen dann nämlich in einem Punkt widersprechen. In der christlichen Theologie geht es nie um die Verkürzung auf den Vatergott, sondern um sehr differenzierte Analysen. Ich selbst habe schon 1903 in einer Accessarbeit, die mir kürzlich wieder in die Hände fiel und in welcher ich die Wunder des Johannesevangeliums analysierte und interpretierte, auf die Verbundenheit von Vater und Mutter hingewiesen. Zum einen ging es mir darum, aufzuzeigen, dass der Evangelist, zum Beispiel bei der Hochzeit von Kana, nicht die buchstäbliche Vermehrung von Speis und Trank meinte, man rechne mal nach, wie viel Wein das pro Gast bedeutet hätte, sondern die Vermehrung geistiger Nahrung, Kraft des Glaubens an Gott. Nehmen wir die überraschende Präsenz Marias als Mitorganisatorin des Festes hinzu, sehen wir, dass der Evangelist das Vater- und das Mutterprinzip verbinden will. Wörtlich schrieb ich als junger Student, Israel als das Volk der Verheißung ist die Messias Mutter. Wie Gott Christi Vater, so ist Israel seine Mutter. Sie weisen, indem Sie Bachhofen zitieren, mit Recht darauf hin, dass eine Hierarchie des Mütterlichen und des Väterlichen als Ausdruck des Materiellen und des Geistigen nicht statthaft ist. Da bin ich mit Ihnen einverstanden. Aber ich hätte gerne von Ihnen gehört, wie Sie bei den Habalukern diese zwingende Verbundenheit des Mütterlichen und des Väterlichen sehen. Ein Punkt Ihres Schreibens hat mich, seit ich es gelesen habe, nicht mehr losgelassen. Warum gibt es in der Kultur der Pfahlbauer keine bildlichen Darstellungen, keine Figuren, im Gegensatz zur Kultur der Habalucker und aller anderen frühen Hochkulturen? Es war für mich auf meiner Reise nach Palästina vor rund 10 Jahren ein Genuss, Gottheiten in der Hand zu halten, zum Teil in winzigsten Formaten. Sie erwähnen den Gott Baal, der im Laufe der Zeit vom hübschen Jüngling zum furchteinflößenden Dämon mutiert hat. Auch ich konnte ihm nicht widerstehen und habe ein winziges Baalrelief und einige Objekte mehr mit nach Hause genommen. Unsicher, ob das rechtens war, habe ich sie später versorgt. Darum haben wir bei Ihrem Besuch in Twann nicht darüber gesprochen. Was für eine Rolle spielte Baal in der Kultur der Habalucker? Zurück. Figürliche Illustrationen zur Pfahlbaukultur, Behauptungen über Kulte, Gottheiten und so weiter sind Fantasie. Ich mag übersteigerte Thesen nicht. Was einem da manchmal zu Ohren kommt, nein, da bleibe ich beim Fassbaren. Gut, auch ich habe geschliffene Eberzähne als mögliche Rasiermesser eingestuft. Wir haben darüber gesprochen. Die Lust ist halt schon groß, von heute auf damals zu schließen. Sie tun dies ja auch gerne, wie ich konstatiere. Bemerkenswert ist bezüglich des Fehlens figürlicher Darstellungen auch, dass bisher kaum menschliche Skelette gefunden wurden? Gehört das vielleicht zusammen? Feuer und die Bedeutung von Holz für das Gebaute kann hier eine Teilantwort sein. Aber geformtes, gehauenes aus Ton, Stein hätte überlebt. Da es das aber nicht gibt, müssen wir uns an das halten, was vorhanden ist. Schauen wir einmal die wunderbaren Silex-Pfeilspitzen an, die oft viel feiner ausgearbeitet sind, als es für die Jagd nötig gewesen wäre. Offensichtlich bedeutete dem Pfahlbauern die Jagd mehr als Alltag, mehr als nur Nahrungsbeschaffung. Auch Sie schreiben mit Begeisterung von Ihren persönlichen Jagdwaffen. Und ich kann mich da natürlich nur anschließen. Sitzen wir da mit den Pfahlbauern im selben Boot? Diese besonderen Pfeilspitzen, auch Dolche übrigens, scheinen nie gebraucht worden zu sein. Schönes war somit wertvoll, soweit können wir gehen. Und da es sich um Symbole der Jagd handelt, gehörten sie wohl Männern, was die Pfahlbauer in Gegensatz zu den Habaluckern stellen würde. Aber wer stellte die Pfeilspitzen her? In meiner Familie wäre das zweifellos die Frau, denn meine Gattin Nina ist da ausgesprochen begabt. Mit wie viel Sinn fürs Ornament, mit welch köstlicher Vorliebe für Gesichter hat sie die Pfahlbaufundstücke arrangiert und an den Rückwänden der Vitrinen befestigt. Der Hang zum Verschönern ist uns eingeschrieben. Schauen wir uns ferner die sehr große Zahl von Silex-Schabern an. Man brauchte sie wohl für vielerlei, das Entschuppen der Fische und das Reinigen der Tierfelle, die in der Folge für Kleidung, Bettstatt und mehr genutzt wurden. Die Zahl der gefundenen Schaber weist auf Sorgfalt, was offenbar einen Wert darstellte. Ich denke, da kommen wir dem Pfahlbauern näher, nicht über Thesen zu Kulten, Ritualen, Gottheiten und desgleichen. Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte, wie alt die Menschen der Habaluckerkultur wurden? Bezüglich der Pfahlbauer sagt man, sie seien wohl nicht älter als 30 Jahre geworden. Beweise gibt es dafür allerdings nicht. Trotzdem sollte man das bei den Frühkulturen immer mitdenken. Wir zwei jedenfalls wären längst tot. Was mich auch immer wieder beschäftigt, ist die Frage nach der Sprache. Wie mochten die Pfahlbauer gesprochen haben? Wie viele Worte gab es, um sich auszudrücken? Wir haben keine Ahnung. Sie sagen, Sie hätten eine Schrifttafel gefunden. Das ist immerhin schon ein Beweis für das Vorhandensein von Sprache, aber diese noch nicht entziffern können. So einen Stein von Rosetta möchte ich Ihnen gönnen. Ist doch fantastisch, dass man heute die Hieroglyphen der Ägypter lesen kann, während bei den Pfahlbauern die Schrift unbekannt ist. Vielleicht hatten Gesten einen großen Stellenwert. Die Sprache, das Benennen ist ja immerhin schon ein intellektueller Prozess. Sie erwähnen Oberst Schwab. Er war hier in der Region in der Tat eine Instanz, neben dem Müller von Nidau, genauso wie der Keller in Zürich. Der Müller hatte übrigens schon interessante Visionen für Taucherausrüstung und für Pfahlbausucher. Konkret eingesetzt wurden solche meines Wissens allerdings nur wenige Male, im Neuenburger oder Genfer See. Hier am Bieler See hatten wir ab den 1870er Jahren den glücklichen Umstand der Jura-Gewässerkorrektion, der die Pfahlbauten aus ihrem Unterwasserdasein wieder ans Tageslicht beförderte. Schade, dass das der Oberst Schwab nicht mehr selbst erlebt hat. Jedenfalls wurde hier primär gesammelt und weder gegraben noch getaucht. Ich habe von meinem Vater noch zwei lange mechanische Greifzangen, die wohl von Booten nahe am Ufer eingesetzt wurden. Aber sonst ist die Situation natürlich ähnlich wie bei Ihnen. Schwab ließ suchen, so wie Sie die Bauern in Sehne als Ausgrabungshelfer beschäftigen. Während ich eigentlich am liebsten selbst unterwegs bin. Anfangs März vor der Schneeschmelze ist die beste Zeit. Meine Frau seufzt zwar zuweilen, wenn ich schon wieder mit einer Kiste voller Steine, Tonscherben, Knochen, Horn- und Holzartefakten, Feuersteinen, Kristallen und mehr über den See zurück nach Hause komme, aber dann hilft sie doch mit Leidenschaft, sie vom jahrtausendealten Schmutz zu befreien und als Zeugnis von Menschen aus einer fernen Zeit zu erkennen. Ich muss den Brief beenden, ich komme ins Philosophieren. Draußen wartet der Rehberg auf mich. Ich habe meinem Wein übrigens einen Namen gegeben. Pfahlburewasser vom Bieler See. Ich freue mich auf einen weiteren Austausch mit Ihnen. Sehr anregend, wahrlich. Und grüße Sie einstweilen, mit großer Hochachtung, Karl Irlitt.